unserer heutigen Folge spreche ich mit Matthias Rauch. Matthias ist Zauberer. Nicht nur zum Spaß, es ist sein Beruf. Er war der jüngste deutsche Meister der Zauberkunst, hat zahllose internationale Preise erhalten, traf einst Siegfried und Roy und ganz nebenbei ist er auch ein äußerst charmanter Moderator. Hokus Pokus Fidibus.
Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch und jetzt in dem Moment, wo wir hier sitzen, überlege ich, sage ich eigentlich immer, ich freue mich heute ganz besonders? Ich weiß es nicht, aber ich freue mich heute ganz besonders.
Weiß ich auch nicht. Ja, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, ne? Was hast du vorhin noch gesagt? Vor, ich glaube, 20 Jahren haben wir das letzte Mal gesehen. Also wir pflegen jetzt nicht regelmäßigen Kontakt, aber...
Aber wir erinnern
wir
uns.
Wir erinnern uns gerne an diese schöne Zeit.
Mein Gott, war das herrlich. Und bevor wir einsteigen, das ist mittlerweile so ein Ritual in unserem Podcast, dass wir... so ein kleines Kennenlernspielchen machen, bei dem ich dir 10 Entweder-Oder-Fragen stelle.
Okay.
Du hast eigentlich keine Möglichkeit auszuweichen, sondern es gibt das eine oder das andere.
Okay.
Und du darfst dich entscheiden. Bevor wir dich also wirklich vorstellen, starten wir mit diesem kleinen Spielchen und dann geht's so richtig los.
Okay.
Anhand dieser Fragen übrigens weiß dann jeder schon mal, worum geht's heute. Weil das ist schon sehr spezifisch diesmal. Okay. Bühnenmagie oder Tischzauberei?
Bühnenmagie, definitiv.
Publikum verblüffen oder zum Lachen bringen?
Oh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich darf nicht ausweichen, ne? Es hat beides einen unglaublich großen Reiz. Aber mein Hauptjob ist es dann doch eigentlich zu verblüffen.
Okay.
Ja.
Harry Potter oder Gandalf?
Darf ich auch weder noch sagen?
Nö.
Harry Potter.
Ein magischer Abend in Dorsten oder ein magischer Abend in New York?
In Dorsten.
Improvisation oder fixes Showkonzept?
Fixes Showkonzept mit der Möglichkeit, darüber hinauszugehen. Also das beide so ein bisschen.
Ja, ich habe es befürchtet. Kaninchen aus dem Hut oder Hund an der Leine?
Hund an der Leine.
Team Copperfield oder Team Ehrlich Brothers?
Team Copperfield.
Zauberwürfel gelöst oder Zauberwürfel verflucht?
Verflucht.
Ich auch. Kartentrick auf jeder Party oder Kartentrick auf keiner Party?
Auf keiner Party.
Lieber Soloshow oder zaubernder Moderator einer Show mit vielen Künstlern? Das war lang, aber es sind dann doch das Entweder-Oder.
Das sind so Entweder-Oder-Fragen, die aber oft beide so einen Reiz haben, wo man sagt, ja, es ist jetzt schwierig, sich zu entscheiden. Aber eine Soloshow ist auch cool, aber...
Dann lassen wir es so stehen und wissen, es tendiert aber auch genauso gut in die andere
Richtung. Ja, total. Ja.
Damit haben wir natürlich schon einen echten Eindruck bekommen. Und ich sage nochmal 3 Sätze zu dir. Das wird einen ersten Eindruck sehr komplettieren. Matthias Rauch aus Dorsten. Verheiratet, 2 Söhne, 43 Jahre alt. Und du zauberst, seit du 10 Jahre alt bist.
Ja.
Du bist deutscher Meister der Zauberkunst, mehrfacher Sieger großer internationaler Zauberwettbewerbe und Zaubern ist kein Hobby, Zaubern ist dein Beruf.
Richtig.
Und meine erste Frage ist, wann hast du dir im Alltag das letzte Mal gewünscht, mit Magie eine Situation irgendwie zu bezwingen?
Vielleicht so wirklich ganz alltägliche Dinge.
Unbedingt.
Meine Kinder morgens zum Anziehen zu bewegen, die Brotdosen wie von Zauberhand gefüllt erscheinen zu lassen. Solche Sachen, so wie von Zauberhand durch ein Schnipsen einfach... erledigt bekommen, das Haus aufzuräumen.
Toll, oder?
Ja. Vor allem die Kinderzimmer.
Und klappt's?
Nee.
Ach, schade. Wir werden uns mit dem beinahe Mystischen der Zauberei heute, da werden wir uns auseinandersetzen mit. Und wie real ist das oder wie sehr ist es auch wirklich halt eine ganz herrliche Show? Und wir streifen dein ganzes Leben, das eben schon sehr früh mit Zauberei beginnt. Mhm. Kannst du dich an deinen allerersten Trick erinnern, den du irgendwann mit, ich glaube, 7 oder so empfangen hast?
Empfangen ist gut. mein Papa, der hat so hobbymäßig gezaubert und da war bei jeder Party Zauberei immer so an der Tagesordnung und da gab es einen Trick, wo er sich eine Münze in den Arm hineingerieben hat, die verschwand und ist dann hinter meinem Ohr wieder erschienen. Und das hat er mir irgendwann mal beigebracht und das war so mein erster Trick.
Und ihr seid damals schon als Team aufgetreten?
Naja, mit 7 habe ich ja noch keine Auftritte in dem Sinne gemacht.
Na, er war ja quasi dann der Showmaster.
Er war dann der Showmaster, genau. Ich war noch der Zuschauer. Und er hatte natürlich immer so ganz viele Tricks in so einem Kasten versteckt, oben im Schrank. Ne? Also ich sage mal ganz gerne, wo die anderen Kinder immer so an die Kekse und Bonbons wollen, wollte ich immer an die Zaubertricks und wissen, wie das alles geht. Und er hat mir nicht alles verraten. Und es sollte immer auch ein Geheimnis bleiben. Und als ich dann über die Jahre echtes Interesse gezeigt habe, da kamen dann mehr Sachen zutage, die ich dann lernen durfte. Und
hat er dir alle Tricks verraten? Oder gibt es immer noch was, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, wie er es gemacht hat, der alte Zauberer?
Nee, mittlerweile eigentlich nicht mehr. Nee, das nicht mehr. Nee, da kann ich ihn schon eher wieder verblüffen mit neuen Sachen.
Ja, das glaube ich doch. Ja. Also, aber dein Vater hat es als Hobby gemacht und war damit ja nun wirklich mehr als ein Vorbild, weil er hat es dir im Detail vorgemacht, inklusive der eingeriebenen Münze am Ärmel. Als du 10 oder 11 Jahre alt warst, was hat dich damals stärker gepackt? So die Technik, das zu können, zum Beispiel den Trick mit der Münze, oder das Gefühl, andere Leute zu faszinieren?
Ah, ich glaube, das Gefühl, andere zu faszinieren und irgendwas zu können, dann doch was kein anderer kann. Also was einen dann auch irgendwie ja so ein bisschen besonders macht und ausmacht, das hat mich dann doch immer sehr fasziniert. Ja.
Ich hatte gerade schon so angedacht, was war der erste Trick, den du so richtig drauf hattest, wo du gemerkt hast, wow, ich kann was die anderen irgendwie echt cool finden?
Das war eigentlich so ein Klassiker, so ein Seiltrick, wo man ein Seil zerschneidet, wieder ganz macht. Und so, da gibt's so mehrere Phasen in dieser Routine. Dann nimmt man die Enden vom Seil runter und der Seilring bleibt übrig. Und ist manchmal schwierig zu erklären, das müsste man eigentlich sehen dann wiederum. Aber das war so die erste richtige Zauberroutine, die ich mir da angeeignet habe. Und
da warst du 10 ungefähr, ne?
10, 11, ja.
Weißt du, wie lange du dafür gebraucht hast, um diesen Seiltrick drauf zu haben?
Erstaunlicherweise nicht so lang. Also Zauberei flog mir immer so zu irgendwie. Ich habe da scheinbar ein gewisses Talent für. Also Zauberei fiel mir irgendwie immer einfach. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da jahrelang dran gesessen habe an diesem Seilkunststück zum Beispiel. Und das geht mir auch heute noch so.
Das ist ja interessant. Das wusste ich auch nicht. Also wenn man mit einem Musiker spricht oder mit jemandem, der malt oder auch tanzt, dann spricht man schnell von Talent. Da ist jemand besonders musikalisch, da hat jemand eine besonders bildliche Fantasie. Das ist bei der Zauberei auch so. Das hat ja viel mit Fingerfertigkeit zu tun und dein Spezialgebiet ist ja die Manipulation.
Ja, richtig. Ja.
Manipulation haben wir schon mal ganz kurz angesprochen von Manus, die Hand. Also alles das, was du mit Händen machst. Dass es da auch ein Talent gibt. Das heißt, du bist besonders fingerfertig.
Offensichtlich ja.
Bist du ein guter Bastler zu Hause und kannst Nägel in die Wand schlagen?
Überhaupt nicht. Nee, ich bin, also bei mir gibt es immer zwei Welten. Ja? Den Bühnentypen, den Zauberer und den privaten Matthias, der, obwohl er auf der Bühne meisterhaft dann manipuliert, ein Grobmotoriker.
Das kann doch nicht sein.
Doch, das kann sein. Ja, total. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es durch die Zauberei eine gewisse Abläufe, die man halt dann einstudiert hat, die man abruft und dann irgendwas basteln zu müssen, irgendwas zu bauen oder das ist ja kein geprobter Ablauf. Irgendwie vielleicht liegt es daran, dass ich mich da irgendwie schwer tue und da bin ich echt nicht so fingerfertig, wie man glauben würde.
Ja, hätte ich jetzt gedacht.
Ja.
Also weil, Also ich weiß ja, dass es irgendwie, du hast ja wirklich ein irres Spiel mit den Händen, mit den Fingern und ich glaube, jeder Kartentrick, das ist ganz viel Fingerfertigkeit. Plus natürlich das Training im richtigen Moment, die Leute abzulenken. Du wirst uns keinen Trick verraten. Und darüber reden wir übrigens, über das große Geheimnis in der Zauberei, was das Mysterium so herrlich aufrechterhält. Aber kommen wir zu einer Frage, die da direkt dran anschließt. Ist es eigentlich schwieriger, diese Fingerfertigkeit zu trainieren oder eine Persönlichkeit zu entwickeln? Eigentlich hast du gesagt, es fiel dir nicht schwer. Was fällt dir schwerer?
Ja, eigentlich eine Persönlichkeit zu entwickeln. Das ist schon... Ja, guck mal, Entschuldigung.
Sehr beeindruckend.
Ja, danke. Das sollte nicht passieren, Entschuldigung. Ich habe das manchmal Karten im Hals. Verzeihung. Ich hoffe, das ist okay fürs Mikrofon.
Das ist völlig in Ordnung. Ja, das ist eher irritierend für mich.
Ah. Ja, ich habe gestern à la carte gegessen. Also, ich...
Ja, yeah, ich danke dir. Und ich sehe es nicht. Das heißt, du sitzt mir gegenüber, du machst es und ich denke, das gibt's doch nicht. Wo kommen diese Karten jetzt her?
Ja, ich sage ja, das fliegt mir irgendwie so zu.
Ja, oder raus.
Ja, oder raus, genau. Und aber die Persönlichkeit zu entwickeln auf der Bühne, sich selber auch irgendwie da in der Rolle kennenzulernen, das hat Jahre gedauert. Also da bin ich auch wahrscheinlich immer noch nicht fertig, weil du entwickelst dich ja immer irgendwie weiter privat, dein Umfeld verändert sich oder du, wie bei mir, ne, ich bin jetzt Familienvater und so, da habe ich mit ganz anderen Themen wieder zu tun als früher noch. Und
die Brotdose und was anziehen.
Genau, und auch solche Themen bringt man ja schon mal komödiantisch auch in die Show mit ein und keine Ahnung, wo man früher noch der zaubernde, was weiß ich, Junggeselle war, ne, dann bist du halt jetzt irgendwie der zaubernde Papa auf der Bühne, so, und da verändert sich einfach einiges, ne? Und aber es bringt auch die Erfahrung mit sich. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so eine Rolle, die ich mir irgendwie auf den Leib geschrieben habe, also auch nicht niedergeschrieben, wo ich jetzt, ne, dir genau erklären könnte, ja, was macht mich jetzt eigentlich als Bühnencharakter aus? Das ist dann schon irgendwie so mit der Zeit irgendwas, was aus einem rauskommt, ne, was die Erfahrung wahrscheinlich dann einfach auch macht.
Was macht dich denn aus?
Ich versuche immer als Zauberer, weil das Thema Zaubern ist immer sowas weit weg. Da gibt's Geheimnisse, immer irgendwie nahbar zu bleiben. Also so der, ja, wie sagt man, der nette Typ von nebenan, ne, zu sein, von dem man sich gerne an die Hand nehmen lässt und dann durch diese Welt, in die man da abtauchen kann, jenseits seines Alltages, gerne mitnehmen lässt. Der aber auch souverän mit der Sache umzugehen weiß, dass man sich da auch als Zuschauer einfach zurücklehnen kann und weiß, okay, ich bin da gut aufgehoben. Und so in der Rolle des Moderators zum Beispiel ist mir das total wichtig, einfach die Leute, ne, da abzuholen, mitzunehmen auf diese Reise, tolle Künstler vorzustellen. Und
macht das richtig Spaß?
Ja. Ja, also mir ist auch wichtig, also eigentlich, dass die Leute sich insofern wohlfühlen, weil ich ja auch mit Interaktionen arbeite und auch mal Zuschauer auf die Bühne hole. Und das ist immer beim Zuschauer mit Angst verbunden. So, und ich erfahre es oft, dass ich da nicht so große Probleme mit habe, Leute zu mir auf die Bühne zu holen, was wahrscheinlich diese Eigenschaft dann auch,
weil du vorher eine gute
ausmacht, nahbar zu sein, genau. Und mir das einfach wichtig ist, dass auch der Zuschauer dann eine gute Zeit auf der Bühne hat und einfach ganz schnell merkt, er wird jetzt nicht irgendwie auf den Arm genommen, veräppelt oder weil, ja, es mag vielleicht Kollegen geben, die das machen, ausnutzen, aber das ist für mich nicht Sinn der Sache. Und ja, da gibt's dann so gewisse Momente, wo, was weiß ich, der Weg auf die Bühne, wo ich das Mikrofon weghalte und dann mit dem Zuschauer schon mal kurz spreche und ne, sage, schön, dass du dabei bist und ne, dir wird nichts Schlimmes passieren. Ja, und einfach ihm oder ihr das Gefühl gebe, das ist für mich jetzt ganz wichtig, dass du mit dabei bist, weil du unterstützt mich hier und wirst jetzt nicht vorgeführt.
Ja.
So, ne, und ja.
Und das kriegt natürlich ein Publikum auch mit, weil allein schon, wenn du das Mikro wegnimmst oder das Headset so ein bisschen wegschiebst, und man nicht mehr hört, was du sagst, merkt man ja, da passiert gerade was zwischen dir und dem Gast, der gerade auf die Bühne geholt wurde. Und das scheint irgendwie nett zu sein.
Ja.
Du warst sehr früh deutscher Meister der Zauberkunst. Das fällt nicht vom Himmel. Man lernt das. Du hast das gelernt. Aber vorher hast du ja was anderes gelernt. Also bevor du Magier wurdest, und zwar ein ausgezeichneter Magier.
Jetzt kommt's, was habe ich vorher gelernt?
Was hast du? Nee, die Frage ist nicht, was hast du vorher gelernt, sondern...
Nicht, dass du sagst mir das jetzt.
Ich bin selber sehr gespannt.
Ach so.
Du hast vorher eine Schule besucht in Dorsten. Du bist Dorstener, du lebst immer noch in Dorsten. Und hast nach der Schule erstmal gedacht, ich muss wohl einen normalen Beruf erlernen, so wie man das halt so macht.
Ja, das war mein Gedanke. Der wurde mir nicht eingetrichtert von meinen Eltern, erstaunlicherweise. Oft ist das ja, glaube ich, so. Und ja, keine Ahnung, wieso. Wahrscheinlich aus einem Sicherheitsgefühl heraus irgendwie, ne? Du musst irgendwie was Sicheres haben. Und habe aber auch Kollegen kennenlernen dürfen, die auch im Varieté-Geschäft unterwegs waren. Aber
wo hast du die denn kennengelernt? Die lernt man doch in Dorsten nicht auf der Straße kennen.
Nee, da nicht, aber so auf Zauberkongressen, auf denen ich dann unterwegs war.
Du bist früh auf Zauberkongresse gegangen, also als Kind?
Ja, als 12-, 13-Jähriger, wo ich meine ersten Wettbewerbe mitgemacht habe, die ja immer im Rahmen eines Zauberkongresses stattfinden, ja, war ich immer mit dabei. Und da lernst du natürlich ganz viele.
12, 13. Du hast die Schule verlassen mit 16, 17? 16, ne?
Ja, 16, 17, ja.
Und dann bist du erstmal zur höheren Handelsschule gegangen.
Ja, genau.
Weil du dachtest, du wirst irgendwas Kaufmännisches machen.
Irgendwas Kaufmännisches, Wirtschaft und Verwaltung, ne, so hieß es dann.
Was,
und,
ordentliches Kind.
Ja, da ist nichts draus geworden. Ich habe im zweiten Jahr abgebrochen. Das soll jetzt keine Inspiration darstellen. Aber für mich war das, also A, war ich ein schlechter Schüler, weil ich wirklich nur Zaubern im Kopf hatte. Ja, und es war genau die Zeit, wo ich... ja, deutscher Meister wurde und noch viele andere Titel gewinnen konnte, die immer mit sich brachten, dass man in der Welt engagiert war, auf anderen Zauberkongressen, bei Galashows und so. Und die wollte ich immer wahrnehmen und musste dann entsprechend oft von der Schule befreit werden, was immer ging, zum Glück.
Das heißt, die Schule hat das getragen?
Ja, total, ja.
Die haben früh erkannt, dass das schon mehr als eine Liebhaberei ist. Das ist schon...
Ja.
Eine ernsthafte Richtung gewesen.
Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, dass ich durch die Meisterschaftstitel, die ich gewonnen habe, auch bei uns jetzt in Dorsten lokal,
man kannte dich.
Einen gewissen Bekanntheitsgrad habe.
Legen wir die Bescheidenheit mal zur Seite.
Durch Presse.
Du warst Dorstens Promi.
Ja, naja, ja, was heißt Promi? Ja, ich sage das mal nicht so gerne, aber man kannte mich, ja. Und insofern war das nicht so schwierig, denen zu erklären, aha, der ist jetzt da und da engagiert und wir brauchen da einfach ein paar freie Tage. Und
du warst zu dem Zeitpunkt 16, 17. Wo warst du zu dem in diesen Jahren?
Also wo waren wir da? In England, in Frankreich, Italien auf Zauberkongressen. Wo war ich noch? In Lissabon.
Europa.
Bei der Weltmeisterschaft.
Ja.
In Amerika.
Du hast ganz früh in dem Sinne, sagen wir mal so, die westliche Welt bereist. Wenn du jetzt so daran zurückdenkst, ist das nicht irgendwie auch beinahe, also fantastisch? Lebt doch keiner so.
Ja, schon. Wobei ich, wie ich immer auch so sage, wenn ich privat ins Gespräch komme und man kriegt raus, ich bin Zauberer, so, dann kommen ja 1000 Fragen. So, und du, weil es ist für die Leute einfach so eine ganz andere Welt, ja, das ist irgendwie ja einfach nicht normal. So, und für mich ist es das aber. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich hatte dann halt ja schon frühzeitig mit, sag ich mal, den ganzen Titeln im Sack, so halt diesen großen Wunsch, da und da aufzutreten. Und vielleicht auch mit der Bestätigung von außen, ne, dass man irgendwie ja doch scheinbar ein recht guter Zauberer ist, wird es dann auch, das mag jetzt vielleicht doof klingen, aber vielleicht also auch eine gewisse Normalität, dann ne, zu sagen, okay, dann, wenn man jetzt schon irgendwie einen deutschen Meistertitel hat oder, was weiß ich, Vierter bei der WM geworden ist, so dann kann man auch schon mal in England, Italien und so weiter engagiert werden. Und dann war das für mich auch immer relativ schnell normal.
Es gibt ja ganz
viele. Aber für andere, die betrachten das wahrscheinlich als, wie du gerade sagtest, fantastisch, also unbeschreiblich, dass man da schon in jungen Jahren so viel Das war auch alles fantastisch und toll, so, ne? Aber im Endeffekt gehört es dann irgendwie dazu, ja. Und ich habe es sehr genossen, so, und ja, aber vielleicht auch in meinem Kopf immer versucht, das so als normal hinzustellen, um ja nicht irgendwie dann an in der Nervosität oder so zu ertrinken. Und ich hatte das Gefühl, wo ich im Magic Castle in Hollywood engagiert war für eine Woche, da haben mich auch viele Kollegen dann gefragt, ja Mensch, das muss ja so aufregend gewesen sein, irgendwie, ne, hast du irgendwie nicht die Buchse voll gehabt und so, aber wo wir dann da waren, dachte ich so, ja, hier wollte ich immer hin, so, und zu der Zeit noch, hier gehöre ich hin, irgendwie, und dann war das einfach cool, und dann konnte ich mich da einfach reinlegen, gefühlt, und...
Aber als du zu Hause warst, war wieder alles normal.
Ja, total.
Hast du Sorge, besonders zu sein?
Ich stehe privat ganz ungern im Mittelpunkt, ja. Also, weil, also da bin ich ungern besonders. Also wenn ich so auf einer, ja, wie man immer so sagt, auf einer Party irgendwie da, ne, ins Gespräch komme, spreche ich ehrlich gesagt ungern über das, was ich tue, weil ich weiß, das ist mit 1000 Fragen verbunden, mit diesem, komm, zeig mal was, ja, mach mal, ja, und dann machst du vielleicht irgendwie was und wirst auch irgendwann so darauf reduziert quasi, ja, mit, ne, da, der Zauberer, der macht dir seine Tricks irgendwie und dann, Erwin, komm rüber, ne, hier, Zauberer, dann hast du nachher eine Traube um dich herum und bist so der absolute Mittelpunkt auf dieser Party oder wo auch immer du da bist und das brauche ich nicht. Also da fühle ich mich auch unsicher, ehrlich gesagt. Also ich mich auf der Bühne fühle.
Wer möchtest du denn sein auf der Feier, auf der Familienfeier?
Die Frage habe ich mir nie gestellt. Also wer will man da sein? Einfach die stinknormale Privatperson, ja, der Matthias mit seinen zwei Söhnen und seiner Frau, jetzt seit kurzem mit Hund. Ja, dem man jetzt nicht irgendwie 1000 Fragen stellen muss zu dem, was er da beruflich macht. Und ich genieße da meine Ruhe eigentlich, also auch zu Hause. Und alles, was ich auf der Bühne rauslasse, bleibt zu Hause eher so in mir.
1000 Fragen werde ich dir heute nicht stellen, aber 100 vielleicht schon. Wir schauen mal. Du hast die Höhere Handelsschule abgebrochen, weil du ein Engagement in New York bekommen hast.
Richtig.
Mit 16 oder 17 Jahren. Mhm. Mussten deine Eltern das noch unterschreiben?
Oh Gott, ich habe da gar keine klare Erinnerung mehr dran, wie das dann bürokratisch ablief.
Sind die eigentlich mitgegangen oder bist du alleine geflogen?
Ich bin ganz oft mit meinem Vater gereist, den das Ganze ja auch wahnsinnig interessiert irgendwie. Und ja, und für den war das natürlich auch eine ganz tolle Welt, ne, da dann das alles mitzuerleben. Also da in New York wurde ich dann von der SAM, die Society of American Magicians, engagiert. Da rief dann irgendwann einer an, hello Matthias, hier ist R.G. Smith from New York, I've seen you in Sindelfingen. Also der war bei einem Kongress in Sindelfingen und wollte mich dann für seinen Kongress in New York engagieren, wo wir dann waren. Ja. Und
wie war das sprachlich?
Für mich nicht so das Problem, also Englisch war immer für mich problemlos, weil es auch in der Zauberei ganz viel Fachliteratur auf Englisch gibt. Seminarvideos von amerikanischen Zauberern, die so in der Szene sehr bekannt sind. Also ich konnte sehr frühzeitig alle meine, was weiß ich, Kartentricks auf Englisch präsentieren. Mhm. Also so war das für mich dann nicht so ein Riesenproblem. In den Absprachen, weil auf der Bühne dann war es halt meine Manipulationsnummer, die zur Musik halt läuft. Also habe ich auf der Bühne jetzt nicht gesprochen. Aber auch das wäre sicherlich nicht so das große Problem gewesen. Habe ich auch heute oft im Galageschäft, wo ich mal internationales Publikum auf einer Messe oder so vor mir habe, wo dann die Show auch Deutsch, Englisch oder so mal stattfindet. Mhm. Ja. Für meinen Papa war es dann schwieriger, dem ist das Englische dann nicht so gegeben. Und
wie hat der das überhaupt geregelt? Ich meine, der war ja ein normaler Arbeitnehmer. Mhm. Hat der immer Urlaub gekriegt, um seinen zaubernden Sohn
Urlaub genommen,
zu begleiten?
Ja, ja.
Das ist auch für die Familie ja durchaus auch ein interessantes Miteinander, weil dann sind Urlaubstage weg, die ihr dann wiederum mit deiner Mutter nicht verbringen konnte oder ihr als Familie. Weil da geht ja schon Zeit bei Flöten. Das ist ein hoher Invest.
Jetzt, wo du es sagst, ja, wird mir das bewusst. Das habe ich früher nicht so wirklich hinterfragt. Aber ja, stimmt. Ja.
Jetzt bist du selbst Vater. Du weißt ja, was das bedeutet, ja, ja, so dann auch mit der Familie wegzufahren.
Ja. Wie wichtig das ist. Aber ich habe keinen Chef. Ich muss mir ja nicht frei nehmen.
Ja, du bist dein eigener Chef.
Ja, ich lebe ja die Freiheit quasi.
Du warst bei diesem französisch ausgesprochenen Wettbewerb. Das war der erste große Wettbewerb. Prix Juventa Magica.
Ja.
Richtig ausgesprochen?
Prix Juventa Magica, ja, hast du richtig ausgesprochen.
Den hast du direkt gewonnen.
Ja, für mich sehr überraschend.
Warum?
Keine Ahnung, weil ich war 12, 13 und habe zu Hause und in unserem Zauberverein im Simsalabim Bochum, den ich hier gerne erwähne, im Theater Zauberkasten, ja, so meine ersten Schritte gemacht und in diesem Rahmen ist halt so diese Nummer entstanden. Ich war halt immer sehr inspiriert von Zauberern, die ich noch früher auf Videoaufzeichnungen von Papa, von diversen Zaubershows, die es früher in Deutschland noch gab, und habe mir da die ganzen Manipulatoren angeguckt, die da zu sehen waren und dachte immer so, wow, das ist cool, das möchte ich auch irgendwie können. So, dann ne, gibt's keine großen Kisten, keine Apparate, so, das ist irgendwie jenseits der schwierigen Fingerfertigkeit, dachte ich immer, irgendwie machbar. Weißt du, so, dass da brauche ich nicht viel anderes zu als, was weiß ich, Spielkarten, Billardkugeln, die erscheinen und verschwinden und so. Und dann, ja, dadurch inspiriert halt, ist diese Nummer irgendwie entstanden. Und aber man könnte so weit jetzt ausholen, weil es gibt dann auch vom Magischen Zirkel so Jugendworkshops, an denen ich teilgenommen habe, wo auch für die Szene namhafte Künstler ihre Seminare gegeben haben.
Glaubst du, dass du damals gewonnen hast, weil du wirklich über eine außerordentliche Fingerfertigkeit und eine gute Übung verfügst oder weil du auch so jung warst?
Das kommt sicherlich beides zusammen. Also so wie ich das dann immer rausgehört habe, war das für die sehr erstaunlich, dass dann ein 13-Jähriger da auf der Bühne so manipuliert wie ein ja, erwachsener, erfahrener, vielleicht auch schon mal mit einem Weltmeistertitel gespückten Künstler irgendwie agiert. Das war mir nicht so klar, aber ja.
Gibt es Aufzeichnungen davon, Videoaufzeichnungen?
Ja.
Hast du dir die nochmal angesehen?
Ach, die haben wir ab und zu mal geschaut.
Wie siehst du dich jetzt heute? Du bist 43, das ist 30 Jahre her. Wie sieht der Matthias, der 13-jährige Matthias, der da offensichtlich die Jury überzeugt, wie sieht der aus? Eigentlich so ähnlich? Die gleiche Brille?
Rein optisch meinst du jetzt, oder?
Ja, wie hast du dich da gegeben? Ist das schon sehr ähnlich zu dem, wie du heute so auf der Bühne drauf bist?
Nee, zu der Zeit habe ich nur diese Musikdarbietung gezeigt. Also das heißt, da, da kommt dann vielleicht also schon Persönlichkeit irgendwie rüber, aber nicht so viel, wie wenn du ein moderierender Zauberer bist, der ja, Geschichten erzählt und du dich den Leuten einfach besser persönlich auch präsentieren kannst. Und nee, das hat also heute zeige ich ja diese Manipulation immer noch übrigens, aber halt dann eher aus der Moderatorenrolle heraus. Ja, dass das dann, was weiß ich, im Varieté-Programm als ne, mein nächster Act ist es dann die Manipulation. Aber die Leute kennen mich als den Moderator, der halt auch immer zaubert. Aber da, ja, ich kann das nicht beschreiben, aber da präsentiert man das Ganze natürlich anders als früher. Da war ich sehr inspiriert durch Zauberkünstler, die halt, muss ich immer wieder sagen, in der Szene sehr bekannt sind und waren, wo man auch gewisse Eigenarten sich vielleicht auch zu eigen irgendwie gemacht hat, ne? Also nicht kopiert hat, aber so ein bisschen, ja, die als Vorbild habend quasi so, ich habe früher mehr rumgetänzelt auf der Bühne, weil ich inspiriert war von einem Zauberer, der das auch machte, irgendwie, ja. Weißt du, so, das wird mir heute so nicht mehr passieren. Also, Ja, war ich früher schon doch ein anderer Typ dann auf der Bühne.
Natürlich, ich meine, es sind 30 Jahre dazwischen. Ja, ja. Bei der Frage Harry Potter oder Gandalf hast du so gezögert und ich am Ende...
Ich bin da nicht so im Thema, ehrlich gesagt. Man glaubt das immer, ich müsste als Zauberer Harry Potter und alles verinnerlicht haben und mögen. Und habe ich aber nicht. Ich habe weder den Roman oder die Romane gelesen, noch mal irgendwie einen ganzen Harry Potter geschafft zu gucken. Weil, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Fantasy-Fan und das langweilt mich dann irgendwann. Und ich hätte jetzt auch gedacht, dass der große Zauberlehrer da Gandalf war, aber war er gar nicht, ne?
Ach Gott, Gandalf halt auch
irgendwie. Herr der Ringe oder was?
Ja, aus dem Herr der Ringe.
Ja.
Es gibt ja diese Zauberer aus dieser Fantasiewelt, wie zum Beispiel Harry Potter, und es gibt halt auch Filme, die sich mit Zauberern beschäftigen, die dann vermeintlich normale Menschen sind, die halt im Film zaubern. Also so zwei filmische Welten, die sich mit Zauberei beschäftigen. Ist dann dieser halb realistische Film über die Zauberer für dich dann eher was du dir ansiehst? Oder ist Fernsehen gar nicht dein Ding, weil du lieber zauberst?
Doch schon. Ja, Fernsehen nicht mehr so. Man streamt ja heute ganz viel und
das meinte
so
ich, das
völlig
ich
übersät mit Angeboten. Und ich bin dann doch lieber bei so einem Film, wo die Persönlichkeiten etwas echter sind, nahbarer sind und dann womöglich zaubern. Und
ist das eigentlich so, du hast ja gerade gesagt, es ist ganz gewiss auch eine Form von Talent, sowas zu erkennen, wie zum Beispiel andere Zauberer bestimmte Tricks vielleicht auch machen. Also hinter diesen Blick oder hinter diesen Zauber zu blicken. Musiker können das. Die hören, was ein anderer Musiker spielt, können es relativ schnell nachspielen und andere wundern sich, dass das geht. Siehst du, wie andere Zauberer zaubern?
Ja, schon. Es ist ja am Ende dann mein Beruf. Ich sag mal, das ist so wie, wenn du jetzt einen Koch fragst, ne, ob er Spaghetti machen kann. Das wird er sicherlich können. Und,
das oder ob der Koch die Gewürze des anderen Kochs rausschmecken kann.
Ja. Wobei, es gibt in der Zauberei gar nicht so viele dann neue Techniken. Eher neue Präsentationsideen zu bestehenden Techniken, die es gibt. Grundeffekte erscheinen, verschwinden, wandern, durchdringen, schweben und so. Und viel mehr gibt es dann auch nicht. Und dann ist immer so die Story, die man dann dazu bringt, erzählt oder ne, durch Musik irgendwie darstellt, entscheidend. Und ja, und wie ein Trick jetzt bei einem anderen Zauberer funktioniert, wie soll ich das sagen? Ist jetzt nicht so schwierig als Berufler herauszufinden. Wobei es schon natürlich auch Menschen wie Copperfield oder die Ehrlich Brothers mittlerweile gibt, die sich schon anderer Techniken auch aus finanziellen Gründen bedienen können, wo man schon erstmal guckt, oh, ne, wie war das jetzt? So, und man vielleicht kurz einen Moment, ne, einen gewissen Anlauf irgendwie braucht, um das herauszufinden. Aber irgendwann dann kommst du schon da drauf.
Das gibt's doch nicht. Das heißt, eigentlich ist, wenn man einmal Magier ist, vom Beruf Magier, oder es von mir aus auch in seiner Freizeit mit einer hohen Leidenschaft ausübt, dann ist die Magie ja eigentlich weg, oder?
Ja, schon so ein bisschen. Da muss mich dann ein Künstler schon durch seine Präsentation sehr begeistern, dass ich sage so, wow, das hat mich jetzt total abgeholt und mitgenommen.
Wann war das letzte Mal?
Da habe ich in England Darren Brown gesehen, ein da sehr berühmter Mentalist, der...
Das ist ja so eine Unterart der Zauberei, oder?
Nee, es ist eine Sparte der Zauberei.
Eine Sparte.
Es ist vielleicht so eine Unterart geworden, weil man immer denkt, das ist so ein Bereich für sich. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, die können das vielleicht wirklich und so, was natürlich nicht der Fall ist. Da gibt es halt... Tricks, Handfertigkeiten auch teilweise, die da benötigt werden. Mittlerweile auch ganz viel Elektronik. Ich will jetzt nicht zu viel ne, da ins Detail gehen, aber...
warum nicht?
Ja, wieso? Keine Ahnung, drei Kameras?
Ach komm, wir sind jetzt, gerade sind wir nahezu.
Wie viel Reichweite habt ihr? es ist eine ganz normale Sparte der Zauberei. Also kein Bereich für sich. Genau, und der Darren Brown ist halt ein sehr ein richtig toller Showman, so der, weil Mentalmagie kann schon mal auch ein bisschen langweilig oder langwierig werden, wenn es dann um lange Vorhersagen geht und ne, die Leute werden befragt zu irgendwelchen Themen und du sammelst irgendwelche Informationen ein und schreibst Dinge auf Zettel, die gefaltet werden und in einem großen Glas irgendwie gezogen werden. Das dauert manchmal alles irgendwie und der hatte einen Schwung in der Präsentation, die einen total mitreißt irgendwie. Mhm. Also es ist schwer zu beschreiben, muss man sehen. Also Darren Brown, musst du dir mal aufschreiben. Ein guter Typ. So, der hat mich total mitgenommen, abgeholt. Ja.
Also gerade so Mentalisten, das sind ja so, ich habe letztens noch was gesehen in irgendeiner Talkshow, da wurde ein Mentalist eingeladen, der natürlich seine Fertigkeiten präsentieren musste und dann mit den Gästen der Runde gesprochen hat und dann die aberwitzigsten Details aus deren Leben irgendwie nach vorne katapultiert hat, wo sich alle Moderatoren oder das Moderatorenteam, die Zuschauer im Publikum und natürlich auch die Gäste der Runde ernsthaft gefragt haben, wie kann das funktionieren? Mhm. Und in der Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich nochmal nachgelesen, was machen eigentlich Zauberer welcher Art auch immer anders? Und eine der Antworten war, die sind ganz besonders aufmerksam und ganz besonders lern- und merkfähig. Das scheint eine besondere Qualität zu sein. Du bist schlau.
Oh, du bist der Erste, der das sagt.
Ja, das muss so sein, denn du bist erfolgreich auch noch. Also das scheint ein Basismerkmal von Menschen zu sein, die über diese Fähigkeiten verfügen. Denn letztlich ist es eben leider nicht wirklich Magie mit einem Zauberstab und einem schwuppdiwupp, rubbeldiwupp und dann kommt eine Wolke und irgendwie ist danach alles anders. Es ist Fertigkeit, Fähigkeit, Aufnahmefähigkeit, Verarbeitung. Letztlich bist du es, der die Zauberei ja suggeriert.
Ja.
Das heißt, Zauberer verfügen schon über ein paar Persönlichkeitsmerkmale, die andere eben nicht haben.
Das mag sein, ja.
Ich sag das jetzt mal so.
Ja, ich nehme das gerne so an.
Ja, nimm mal an.
Ja, mach ich.
Du warst Magier des Jahres, 99, 2000. Mhm. Warst du es zweimal hintereinander oder ist es genau im Jahresübergang gewesen?
Ja, das galt für 2 Jahre. Das ist immer so. Du bist dann für 2 Jahre der Magier des Jahres und danach kommt wieder einer.
In welchem Umfeld, Umkreis, wie weit gilt dieser Titel?
Der gilt für Deutschland. Magier des Jahres wird ausgezeichnet durch den magischen Zirkel. Genau, und da kriegte ich ein Paket zugeschickt.
Was war da drin?
Ein Trick? Da drin war dann diese, diese Art Urkunde, also auf Holz, richtig schön in so einem in Gold eingraviert, Magier des Jahres.
Kommt noch irgendwas
99, spooky? 2000, nee, nichts Spookies, nee, gar nichts. Es ist nur so irgendwie, da kommt ein Paket und das öffnest du und da ist ein netter Brief vom magischen Zirkel drin und da steht so, du wurdest ausgezeichnet zum Magier des Jahres 99, 2000 und hast dann diese Plakette und
ja.
Freust dich und genau, das.
Und dann hängst du dir die übers Bett und fertig.
Die hänge ich mir dann auf und da ist sie dann. Und dann bin ich einfach Magier des Jahres.
Wo hängt sie denn jetzt?
In meinem Probenkellerraum. Ich habe da so einen.
Ja.
Genau.
Du hast schon einen Raum, in dem du für dich sein kannst. Du kannst die Tür zumachen und da kannst du üben.
Ja. Gut, wir haben 2 Kinder, die klopfen dann gerne an. Das, also wenn sie aus der Schule kommen, ab da ist nicht mehr viel mit, ich gehe jetzt in den Keller und arbeite. Das muss ich mir schon anders einteilen. Aber
ja, naja, du bist halt in dem Sinne bist du Freiberufler. Das heißt, du musst dir die Zeit schon echt einteilen.
Ja.
Aber das machst du.
Ja, also ich habe ja keinen Chef und ich war immer schon eher schlecht darin, auch mein eigener Chef zu sein. Also es gelingt mir nicht immer so gut, mir das zeitlich alles perfekt einzuteilen, um allen Bedürfnissen, auch meinen Bedürfnissen da irgendwie gerecht zu werden. Aber im Prinzip, ja, die Kinder gehen morgens in die Schule und ab da bis jetzt mittlerweile 14:45 ist der Zeitraum, wo was geschafft werden kann. Ja, und du wirst es auch kennen aus dem normalen Alltag. Ja? Wir zaubern ja nicht im Alltag. Gibt es halt auch nicht nur berufliche Dinge, die geklärt werden müssen. Mhm. Und ja, da bleibt nicht so viel Zeit wie früher. Auch am Abend dann irgendwann ist man auch mal geschafft. Ja, und könnte natürlich dann noch mal die halbe Nacht in den Keller, sag ich mal, gehen und an Dingen arbeiten. Aber Das fiel mir dann bisher, seit wir Kinder haben, auch immer echt schwer.
Es ist dein Beruf. Das heißt, tagsüber hast du die Möglichkeit zu üben oder irgendwas anderes zu machen. Wäsche waschen, einkaufen, was man halt auch so macht.
Ja.
Aber abends hast du dann Engagements. In der Regel abends. Mhm. Wer engagiert dich heute?
Auch ganz unterschiedlich. Varietés, Firmen. Im Karneval bin ich zurzeit auch, oder schon seit ein paar Jahren jetzt, sehr aktiv. Mhm. Aber in der Regel Firmen engagieren mich. Manchmal gibt es noch auch private Anlässe, aber eher selten. Ja, das ist so.
Und Varietés, wie zum Beispiel das etc. in Bochum.
Genau, ja.
Du hast viel GOP. Auch fürs GOP gearbeitet, bundesweit. Mhm. Du hast auf Schiffen gespielt. Mhm. Und du hattest eben unter anderem auch Engagements in Übersee. Mhm. Ich bin da noch gar nicht mit meinem Zettel, aber inhaltlich sind wir gerade da.
Ja, bitte.
Das ist ja interessant. Also du kommst nach New York, spielst da, bist erfolgreich. Und wie lernt man die wirklich auch weltbekannten Zauberer Siegfried und Roy kennen?
Oh, wie war das? Das war dann echt ein paar Jahre später.
Du warst immer noch sehr jung.
Ja, das war, glaube ich, wann war das? Hast du es auf dem Zettel? 2010?
2010.
Ich bin jetzt 43, wie alt war ich?
Also der Unfall mit Siegfried und Roy war 2003.
2003, richtig, ja. Ja.
Das heißt, du hast...
Da waren wir auf einem Kongress in Schweden.
Aber du hast die beiden vorher kennengelernt, also beide noch. Oder hast du ihn schon krank kennengelernt?
Nein, ich habe leider... Ja, krank habe ich...
Okay.
Dann auch Roy leider, also leider krank kennengelernt. Mhm. Und nee, ich erinnere mich noch dran, wir waren 2003 bei einem Kongress in Schweden. Und da ging es dann gerade so durch die Presse, dass, dass Roy diesen Unfall hatte.
Mit dem weißen Tiger, der ihn gebissen hat, ne?
Der, ja, also ich glaube, im Nachhinein kam ja raus, dass es jetzt keine bösartige Attacke des Tigers war, sondern Roy wohl irgendwie gestürzt ist auf der Bühne und so ein Tiger ihn dann irgendwie retten wollte, nur so wie sie einen dann packen. Leider ging es dann böse aus.
Ja. Aber du hast beide kennengelernt. Was bedeutete das für dich und welche Konsequenzen haben sich auch daraus entwickelt?
Also erstmal muss ich sagen, bin ich schon im Nachhinein sehr traurig darüber, die Show der beiden nie live gesehen zu haben, weil als ich engagiert wurde, auch durch die beiden, also das kam, ich glaube, durch einen Zauberkollegen, der die Zauberzentrale in München betreibt, Harold Voigt heißt er, der schlug damals mal jedes Jahr den beiden Künstler vor, ne?
Die Zauberzentrale in München.
Ja, ein großes Zauberfachgeschäft und eine Zauberschule betreibt er. Ob es immer noch betreibt, ich weiß es nicht, müsste mal nachschauen. Aber der rief irgendwann an und sagte, Siegfried und Roy wollen dich bei der Gala dabei haben. Auf ihrem Magic Desert Seminar hieß es früher. Ja, und dann war ich da. Das war
sind die durch ihn auf dich gekommen oder sind Siegfried und Roy, die ja deutscher Herkunft sind, haben die weiterhin oder immer eine Verbindung zu Deutschland gehabt und die deutsche Zaubererszene beobachtet?
Mit Sicherheit, das auch. Also ich denke schon, dass wo er mich dann auch vorschlug, ich den beiden geläufig war und ja, dadurch vielleicht auch das Interesse dann da war, und nicht lange überlegt wurde, ja, komm, den holen wir jetzt. Und ja, war natürlich schön. Also,
wie war es denn? Du stehst auf einmal diesen beiden Idolen gegenüber.
Ja, erstmal gab es ja diese Show, diese Galashow im Orleans Hotel, wo die beiden auch im Publikum saßen. Und das war natürlich total aufregend, irgendwie da zu stehen und auch andere Größen aus Las Vegas da halt im Publikum saßen. Ich glaube, Penn und Teller waren auch da. Und vor diesen Leuten dann da zu stehen und diese Nummer zu präsentieren.
Du hast auch tierisch Muffensausen gehabt.
Ja, hatte ich auch, klar. Mhm. Aber wobei, wenn es dann auf der Bühne losgeht, dann ist irgendwie oftmals auch alles wie immer. Egal, ob du dann in Vegas oder sonst wo stehst.
Ist das so?
Ja, schon.
Also gerade Vegas mit diesem Hyperbling-Bling. Ist das nicht auch einschüchternd?
Aber ich habe das genossen. Also natürlich war ich total aufgeregt, aber ich fand das cool. Also da ist ja wirklich eine Zaubershow neben der anderen.
Na, du hast erzählt, wie es war, als dann jetzt sozusagen im Publikum diese ganzen Zauberpromis saßen. Hm. Dann hast du eine Show abgeliefert. Wie lange dauert sowas dann?
Das war immer dann noch meine Manipulationsnummer, so eine Galanummer quasi. Die dauert 10 Minuten. Genau.
Und dann? Dann gehst du von der Bühne bis hinten?
Ja. Ja, das Programm läuft ja erstmal weiter. Es war ja eine Galashow mit mehreren Künstlern. Und und dann standen wir nachher hinten alle zusammen und erwarteten die Audienz. Und dann kamen Siegfried und Roy. Roy natürlich immer betreut durch gewisses Pflegepersonal, weil der war einfach sehr, sehr krank. Also sehr, also mit ihm haben wir auch nicht wirklich viel gesprochen, so, weil er auch nicht sich nicht mehr so gut artikulieren konnte, einfach. Ne?
Und, aber mit Siegfried.
Und mit Siegfried, ja. Aber auch nicht so viele Worte, wie man sich jetzt vielleicht vorstellt oder es vielleicht jetzt gerne hören würde. Ja, das war.
Ich lasse mich immer überraschen. Das
war schon so mehr auch an alle gerichtet. Und also wir saßen jetzt nicht so wie wir beide hier dann da noch lange auf einer, was weiß ich, Couch und haben dann lange über Zauberei gesprochen. Es war eher nochmal so ein. Leute, jetzt kommen die beiden nochmal hier zu euch in den Backstage. Mhm. Und da waren sie, die zwei Könige, und ja, haben uns gratuliert zum Auftritt, shake hands und Bilder mit uns gemacht. Und was schön war, wo ich dann zwischen den beiden stand und wir das Foto machten, dann kam nochmal vom Siegfried so ein schulterklopfendes Good Job. Das fühlte sich einfach sehr. Da kribbelt es mich auch gerade, muss ich gestehen. Sehr schön an. Also sehr,
ganz ehrlich, und das schwingt sogar rüber, weil das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das ist doch auch einfach eine Riesenehre.
Ja, total. Ja.
Schön, solche Momente zu erleben.
Absolut, ja. Ja.
Gab es das öfter?
So in der Form ehrlicherweise nicht. Das war schon sehr besonders. Auch die beiden dann zu treffen und.
Du hast in der Schweiz einen Wettbewerb gewonnen. Le Anneau.
Les Anneaux Magiques.
Ja, so heißt
darf
es.
Ich dir.
Du darfst mir unbedingt helfen.
Ins so. Wort fallen.
Französisch war leider die Sprache, mit der ich bisher noch gar nichts anfangen konnte. Was war das? Das war was Großes.
Ja, das war ein.
Die Schweiz ist überhaupt, entschuldige, dass ich nochmal so reinfalle, aber die Schweiz ist, glaube ich, sowieso eins der Länder, wo ganz viele Zauberer einen Ursprung haben. Es ist wirklich so ein. Da gibt es auch viele Schulen, glaube ich.
Ja, Zauberschulen.
Du wirst mich korrigieren.
Ja, ich bin da auch nicht so im Thema. Ehrlich gesagt.
Oh Gott.
Ja, Mensch.
Ich wüsste auch sonst nicht, wenn man noch fragen könnte.
Ja, ach du.
Auf jeden Fall dieser Wettbewerb.
Ja.
Du warst vorher schon beim FISN. Das ist auch so eine Abkürzung, die ich auch irgendwie nur so gelehrt habe.
Ja, das ist die Weltmeisterschaft der Zauberkunst.
Du hast alles mitgenommen damals.
Ja, alles, was ging. Ich habe ja irgendwann dann auch so Wettbewerbsblut geleckt und wollte dann irgendwann auch alles, was möglich war, gewinnen irgendwie.
FISN war die Weltmeisterschaft in Lissabon, ne?
Genau, ja.
Das hast du, glaube ich, ganz knapp verpasst, ne? Weltmeister zu werden.
Ja, ich bin Vierter in der Manipulation geworden da.
Genau, das hattest du vorhin schon mal gesagt. Mhm. Also im Weltvergleich ist das natürlich auch eine Riesenauszeichnung. Mhm. Vier ist natürlich immer so ein bisschen undankbar, Bronze wäre schon super. Was bringt dir das eigentlich? Also außer das Gefühl, gut zu sein, passiert danach was? Gibt es Fernsehsender, die auf dich zukommen? Gibt es Veranstalter, die sagen, wir möchten mit dir arbeiten, der Zirkus Krone will dich haben oder wer auch immer?
Absolut, also durch diese Kongresse sind halt diese ganzen weiterführenden Engagements auf der ganzen Welt entstanden, weil mich da halt die entsprechenden Leute gesehen haben, oftmals ja auch Zauberer, die Kongresse mit organisieren. Und ja, wenn ich das alles nicht mitgemacht hätte, wäre ich da auch garantiert nicht so präsent gewesen auf deren Schreibtisch. Und dadurch kam sehr viel in der Form zustande, dass ich dann die Engagements
zum Beispiel in anderen Ländern hatte. Was war groß, wo du sagen würdest, dass resultiert daraus?
Ein Wettbewerb, den ich in Sindelfingen mitgemacht habe, ein Dreiländerkongress, mit internationalen Teilnehmern. Da habe ich dann auch nochmal den ersten Preis gewonnen und der beinhaltete dann auch Engagements in eben England, Italien, Frankreich. Ja, und da durfte ich dann hin.
Wird das nicht schrecklich langweilig, immer der Erste zu sein?
Nö, das hatte sich ja dann ab der WM so ein bisschen relativ.
Da war es aber immer der Vierte. Wie ernüchtert.
Da war ich immer sehr ehrgeizig und ambitioniert und das wollte ich auch immer dann. Also irgendwie da, ich weiß nicht, also viele Kollegen haben immer gesagt, oh, hier dabei sein ist alles toll und so. Und ich habe immer gedacht, nee, ich will das Ding schon mit nach Hause nehmen. Mhm. So, das war immer dann mein Ansporn irgendwie.
Hast du mal gezählt, wie viele Preise du hast?
Nee.
Kannst du es abschätzen?
7, 8 vielleicht. Du hättest jetzt mit mehr gerechnet, ne?
Ich denke, du bist bescheiden.
Ja, meinst du?
Mhm. Amerika, Deutschland, das Thema Zauberei. Also wenn ich so an eben gerade Siegfried und Roy denke, an David Copperfield, das sind so diese großen amerikanischen Superstars, Las Vegas, Pomp, Bunt, Riesentricks, weiße Tiger und alle haben Wahnsinnsfrisuren. Und Deutschland.
Deutschland hat auch mittlerweile Wahnsinnsfrisuren.
Ja, ich weiß. Deutschland hat mittlerweile, also zur Frisur komme ich nachher sogar nochmal. Ja,
okay.
Wie groß hat sich der Unterschied für dich auch angefühlt zwischen dieser amerikanischen Zauberei und dieser in Amerika sicherlich nochmal anders auch etablierten Kunstform und der deutschen Zauberei?
Also in Amerika gehört die Zauberei eher so zum Mainstream. Es gehört einfach dazu, die Leute kennen das. Hier ist es ja immer noch so ein bisschen irgendwie, wie soll ich sagen, Randgebiet irgendwie, also so
Randgebiet wovon?
Eine so im Kunstbereich, also nicht so eine ganz anerkannte Kunstform. Ne? Hier ist man vielleicht schneller noch so in der Kategorie, ach, der Zauberer, der für die Kinder die Ballons dreht, so, dass es eine anerkannte Kunstform ist, die große Massen erreichen kann und wie wir es jetzt auch durch die Ehrlich Brothers einfach sehen, ist hier noch nicht so gegeben, glaube ich, wie in Amerika. Ne, da gibt es auch viel mehr, auch im TV zu sehen, so Shows wie Masters of Illusion oder jetzt Penn & Teller Fool Us, auch schon seit Jahren eigentlich. Da ist die Zauberei immer ein Thema irgendwie und
siehst du das?
Viel bekannter.
Guckst du dir das an?
Bei YouTube schaue ich mir da schon hin und wieder mal Sachen an, ja.
Du hast gerade die Ehrlich Brothers erwähnt, die ja doch in Deutschland wirklich prominent sind. Mhm. Also ist es doch angekommen?
Durch die beiden schon.
Claudia Schiffer hat es mit ihrer Liaison mit David Copperfield nicht geschafft, die Zauberei nach Deutschland zu holen. Damals in den, 2000er Jahren oder noch früher, ne?
Ja. Nee, hat sie nicht. Ja, die Hallen sind auch bei den Ehrlichs jetzt in Deutschland voller, als sie damals bei Copperfield waren, glaube ich.
Ist das so?
Ja, ich glaube ja. Spielen auch regelmäßig zweimal am Tag und füllen die dann zweimal mit, keine Ahnung, 10.000 Leuten. Ja.
Bist du neidisch?
Ich habe einen heiden Respekt vor den beiden. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Risiko, was sie auch damals auf sich genommen haben, ich gerne auf mich nehmen würde, so als Familienvater und dann nochmal in große finanzielle Risiken zu gehen, um das alles aufzubauen. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich da mache und habe.
Du hast ganz bewusst die Ausbildung abgebrochen auf der höheren Handelsschule, um in die Zauberei zu gehen. Und damit bist du ja sehr mutig gewesen. Aber dieser Mut hat auch eine Grenze. Die ragt über Dorsten hinaus, führt aber immer wieder nach Dorsten zurück. Also die Welt muss es dann doch nicht sein.
Nee, ich bin als Dorstener sehr glücklich in meiner Heimat und komme tatsächlich immer wieder sehr gerne nach Hause einfach. Also ich brauche mein Zuhause, um auch dann wieder nach all dem Applaus und der, was weiß ich, Anerkennung einfach wieder runterzukommen. Und so die Familie erdet einen dann immer ganz schön. Und ich muss jetzt nicht irgendwie auf große Welttournee gehen oder meine Show in Las Vegas haben. Wir sind zu Hause sehr glücklich und zufrieden. Und Das reicht mir, ja.
Ja, das klingt ganz bescheiden. Aber erlebt hast du trotzdem alles. Auch die ganz große Bühne. Und wie unterschiedlich ist denn jetzt so ein Auftritt im Magic Castle in Hollywood im Vergleich zu einem Auftritt im GOP in Essen?
Also ein großer Unterschied liegt natürlich im Publikum. In Amerika sind die Leute viel offener, enthusiastischer und gehen da viel schneller mit irgendwie.
Ist das wirklich so?
Ja, in Deutschland sind die
oft. Ich dachte immer, das ist ein Klischee.
Nee, ist kein Klischee. Die sind in Deutschland oft etwas reservierter, so nach dem Motto, Junge, mach erstmal, ne, überzeug mich mal. So, und im Magic Castle da vor allem hatte ich immer das Gefühl, die Leute, die kommen da hin, die wollen Zauberei, die sind voll heiß drauf. Und ja, da hörst du einfach andere Reaktionen im Publikum, das geht anders ab irgendwie. Das ist schon cool. Ja, aber am Ende muss ich auch wiederum sagen, ist es auch nur eine Bühne mit einem Backstage, einer Garderobe, alle kochen nur mit Wasser. Also ne, ist alles irgendwie dann so vom sonstigen Umfeld her vergleichbar. Also, ne, also du, ja, ne, du bist zwar dann in dem Moment in Hollywood, nahe des Hollywood Boulevards, dieses Magic Castle ist unterhalb der Hollywood Hills. Also du stehst quasi vorm Magic Castle und guckst auf dieses Hollywood Sign irgendwie drauf und das ist schon irre. Du weißt, da in diesen Wäldern irgendwo wohnen die ganzen Promis und trittst dann da auf. Das ist schon cool. Ja, aber wie gesagt, am Ende bist du in einem Theater auf der Bühne und da setzt du die Normalität dann wieder ein.
Du bist in diesem Show-Umfeld aktiv, seit vielen Jahren. Du hast es vor Ort erlebt, in Hollywood, in Europa, eigentlich auf der ganzen Welt. Gab es Begegnungen, die dich ganz besonders geprägt haben? Also Siegfried und Roy war besonders, aber gibt es darüber hinaus Begegnungen mit Menschen? Es müssen nicht unbedingt Magier sein, aber schon aus dem großen Umfeld der Showwelt, die dich besonders beeindruckt oder auch beeinflusst haben.
Das ist eine gute Frage. Nee, da war schon dieser Moment mit Siegfried und Roy wirklich ein ganz besonderer Moment. Der ist so in der Form nicht wieder aufgetaucht.
Wie heilig ist der Trick?
Ja, also sagen wir mal so.
Ich finde, das fängt jetzt schon gut an.
Irgendwie natürlich schon, weil es oftmals so ist, wenn der Zuschauer das Geheimnis einer Illusion, eines Kunststückes erfährt, setzt oft Enttäuschung ein, weil manchmal die Geheimnisse auch sehr einfach sein können und dann verfliegt einfach dieser Zauber, dieser Moment, ja, was weiß ich, wo kamen jetzt die Spielkarten her, wie fliegt der Tisch oder was auch immer, so und das dann zu erklären, ist halt ja einfach oft enttäuschend für die Leute. Ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass gewisse Erklärungen, wie sie heute ja auch durch Social Media durchaus gang und gäbe sind, und früher der maskierte Magier bei RTL, ist auch schon lange her jetzt, ne? Hat scheinbar dieser Kunst jetzt auch nicht wirklich geschadet. Also, weil gerade auch der maskierte Magier immer Prinzipien erklärt hat, die schon echt alt waren. Also zu sagen, ich lege eine Dame auf den Gabelstapler und lasse sie dann schweben. Das geht heute auch anders. Da sind wir technisch auch weiter, ne, ja.
Der war ja sehr verrufen dann, also in der Magierwelt. Leonard Montano, alias Valentino, der hat das gemacht bei RTL und hat dann zusehends, am Anfang war der wirklich maskiert und hat dann im Laufe der Serie dann zunehmend die Masken fallen lassen und hat man ihn wirklich erkannt und der hat ja die ganzen oder viele Tricks verraten. Eigentlich hat er doch den absoluten Ehrenkodex gebrochen, oder nicht?
Ja, man muss ihm viel Geld geboten haben. So wie ich hörte, war er jetzt auch nicht so der erfolgreichste Zauberer, der da wahrscheinlich durch dieses Angebot, was ihm da gemacht wurde, eine Möglichkeit gesehen hat, ja, vor allem denke ich auch finanziell auf die Beine zu kommen.
Was hast du damals gedacht, als du es mitgekriegt hast? Weil das mit Sicherheit sehr schnell auch bei dir angekommen sein.
Mich hat das gar nicht so sehr berührt, weil einfach viel aus dem Bereich Großillusionen da gezeigt wurde, was einfach nicht mein Ding irgendwie ist. Und das hat mich dann nicht groß beeinträchtigt, da zu sehen, wie ein Auto verschwindet oder die Frau schwebt. Also es hat mir jetzt nicht geschadet. Also, das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Es hat, glaube ich, allgemein der Zauberei nicht wirklich geschadet, sondern vielleicht auch nochmal dann doch auch so ein bisschen mehr Interesse an dem Ganzen geweckt, zu sagen, oh, das ist ja interessant irgendwie. Auch wenn es vielleicht manchmal enttäuschend ist, aber auch irgendwo interessant zu sehen. Ja.
Du hast gerade schon von der Großillusion gesprochen, die da ja dann so damit verbunden ist. Also man lässt ein Auto verschwinden oder was auch immer. Deine Kunstform in der Zauberei ist ja die Manipulation. Und die Manipulation wird ja als die Königsdisziplin in der Zauberei beschrieben.
Ja, so kann man das sagen.
Warum?
Weil es eine der durchaus schwierigsten Sparten der Magie ist, was die Fingerfertigkeit angeht. Ne? Also du musst halt sehr handfertig sein, wie ein Musiker, der ein Instrument spielt, da in der Lage sein, durch gewisse Grifftechniken Dinge zu ermöglichen, die dann ja nach einer Illusion aussehen, nach einem Trick. Ja, insofern auch die ursprünglichste Form der Magie, die...
Es gibt keinen doppelten Boden.
Nee, da gibt es keinen doppelten Boden. Nee. Wobei ich damit nicht sagen will, dass man jetzt Großillusionen nicht genauso intensiv trainieren müsste, weil es ist auch nicht einfach nur Kisten auf die Bühne schieben und es passiert alles von alleine. Oftmals hat die Assistentin da wahrscheinlich mehr Arbeit als der Zauberer, der
kann gut sein,
der drumherum tanzt. Ja, es bedarf auch viel Arbeit, also auch sich da originelle Ideen einfallen zu lassen. Und die Manipulation, genau, ist halt einfach so die handwerklichste Form der Magie und dadurch einfach sehr schwierig.
Du hast gerade gesagt, das ist ein bisschen wie ein Instrument spielen. Spielst du eins?
Nee, ich habe mal so ein bisschen Gitarre versucht, also ein paar Akkorde kann ich greifen.
Müsste eigentlich.
Keyboard habe ich mal kurzzeitig damals Unterricht gehabt, aber
zack, waren die schwarzen
Tasten weg. Da war ich zu faul zum Üben.
Ja, das gibt's doch nicht. Du hast doch deinen Keller. Hast du eigentlich deine Finger versichert?
Nee, da gibt's keine große, wie sagt man, Berufsunfähigkeitsversicherung. Also das ist immer da. Da können sie dir immer wieder irgendwie was erzählen, was weiß ich, wenn die Finger nicht mehr funktionieren, kannst du ja immer noch moderieren. Ne? Und bist nicht gleich berufsunfähig.
Also, aber gibt es nicht so Versicherungen für solche besonderen Fertigkeiten?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe bisher auch mich da ehrlich gesagt nicht so...
Offensichtlich. Hast du eigentlich schon mal einen Finger gebrochen?
Bemüht? Nee, auch nicht. Nee. Da ich ja privat nicht so viel handwerklich...
Stimmt, die Sache mit dem Hammer.
Ja, ja. Nicht so viel. Wobei ich mir letztens bei der Vorbereitung meiner Soloshow mir derbe in die Fingerkuppe des Mittelfingers geschnitten habe. Und musste dann zum ersten Mal meine Soloshow mit dicken Pflaster spielen, weil es war einfach am Bluten wie Hölle. Und habe aber dann durchgezogen. Und
das heißt, das war
dann komisch. Also das war ein neues Gefühl,
ja,
auch dann
ich.
Zu manipulieren mit so einem Pflaster da am Finger. Aber es ging. Also
hast du eigentlich schon mal einen Trick so richtig auf der Bühne verkackt?
Ja, die Leute kriegen das oftmals nicht so mit, weil sie A, nicht genau wissen, was passiert, also was passieren soll, und man auch einfach immer so einen Plan B hat, also gerade in der Manipulation, also war nichts Weltbewegendes, aber mir ist dann irgendwie, beim Prio Venta mag ich aber, beim ersten Wettbewerb als 13-Jähriger, da hat ein gewisser Griff nicht funktioniert, den ich da gemacht habe, und habe dann halt einfach auf einen anderen, den ich auch irgendwie mir angeeignet habe, zurückgegriffen und dann eine andere Technik dann in dem Moment gemacht, um diesen Effekt zu bewerkstelligen. So, das konnte ich dann schon irgendwie. Und das könnte man jetzt als Zauberer selber als Missgeschick irgendwie bezeichnen, aber ist nichts, was dann das Publikum groß mitbekommt. Ich habe eine Großillusionserfahrung mit meiner Schwester. Ich habe von einem alten Zauberfreund, Kollegen, eine alte Kung-Fu-Illusionen, heißt das oder hieß es? So ein Schrank, wo die Assistentin sich reinsetzt, macht die Tür zu und die Beine gucken aber raus. Mhm. Und dann kommen halt da so große Bleche halt rein, die man da so reinschiebt.
Also man zersägt sie eigentlich, zerstückelt sie.
Man zerstückelt sie, genau. Ich habe noch nie den Beweggrund einer solchen Illusion hinterfragt, aber ist schon komisch, ne, dass man immer irgendwie seine Assistentin töten will.
Ja.
Aber also ja, und da musste sich meine Schwester dann reinsetzen, weil ich hatte zu der Zeit keine Assistentin. Das war noch vor dieser ganzen Wettbewerbszeit und so ein bisschen parallel zu der Entstehung dieser Manipulationsnummer. Also
du warst 13, deine Schwester war 10 oder was?
Nee, die ist 3 Jahre älter tatsächlich.
Du warst 13, sie war 16?
16, genau. Und ja, ich weiß nicht, ob ich da, wie alt war ich da, als ich das gemacht habe? Das war noch vorher irgendwie. Das war, keine Ahnung, 11, 12 irgendwie. Mhm. Ich wollte der große Copperfield sein oder Hans Glock ist, glaube ich, auch ein Begriff.
Ja.
So, das heißt, man fängt ja immer an, ja, doch irgendwie zu ein bisschen nachzuahmen, zu kopieren im weitesten Sinne oder zumindest will man so sein wie gewisse Vorbilder. Und als ich diese Illusion, wo er sagte, bevor ich die jetzt zum Sperrmüll bringe, weil ich sie nicht mehr zeige, hier, kannst du haben. Und ich so, wow, yay, große Illusion, das fühlt sich groß an, ne? Da kann man wie der große Copperfield irgendwie was machen. Und ja, das blieb's bei uns bei der Gartenparty zu Hause. Und jetzt muss man so ein bisschen dazu sagen, dass man setzt sich halt da rein, ja, so dann werden die Türen oben zugemacht und es ist nur so ein Holzsitz und der wird dann gelöst von innen und das heißt, sie rutscht dann quasi runter, so damit die Bleche da entsprechend Platz haben um sie herum.
Verrätst du uns gerade einen Trick?
Ich verrate gerade in der Form einen Trick, weil ich zu diesem Malheur sagen muss, dass da irgendwas mit der Vorrichtung nicht so ganz elegant funktionierte, sondern sie dann beim Auslösen in diesem Kasten wohl extrem schnell runtergekracht ist, runtergerutscht. Und ja, es in diesem Kasten halt gewisse Führungen gab, an denen sie sich so den Rücken leicht aufratschte noch, ne, und wo diese Bleche dann durchkommen. Ganz makaber. Und ich habe es aber nicht mitgekriegt, weil draußen lief laute Copperfield-Musik, keine Ahnung, Peter Gabriel, irgendwas. Ich in meiner Choreo, die ich mir abgeguckt habe, ja, Oma, meine Eltern alle am Klatschen, am Jubeln, wie in Amerika. Und meine Schwester, ne? Und ich dachte, ja, cool, das gehört zur Show, ne? Sie spielt mit und dann die Bleche da rein. Und nachher kam sie da leicht ja, verletzt da raus.
Ja,
und
leicht malträtiert.
Da habe ich dann auch.
Aber du hast die Show auf deiner Seite gehabt.
Ja, das schon.
Ja.
Zum Leidwesen meiner
Schwester. Das ist egal. Also das Publikum war bei dir und hat gejubelt wie in Hollywood. Ja, so ist es halt. Das war doch eine frühe Lehre. Houdini ist einer der größten Magier aller Zeiten. Den kennt man. Der hat sich ja mal so entfesselt und man hat den eingewickelt und ratzfatz war der da raus.
Ja.
Der war ja nicht nur besonders bekannt, sondern er hat auch ganz früh angefangen, falsche Spiritisten zu entlarven.
Mhm.
Das war eine seiner Haupttätigkeiten sogar. Wusstest du das?
Ja.
Es hätte mich gewundert, wenn nicht. Wie soll ich dir eine Frage aus der Magie stellen, die du nicht beantworten könntest?
Genau, er wollte unbedingt Kontakt zu seiner verstorbenen Mutter wieder aufgreifen und war am Anfang, denke ich, auch geblendet durch gewisse Spiritisten, die solche Sitzungen da abhielten und ist dann wahrscheinlich in der Hoffnung dahin, ne, seine Mutter irgendwie zu hören, zu sehen, was auch immer, was aber nie wirklich funktioniert hat, weil dadurch, dass er Magier war, dann gewisse Vorgehensweisen und Tricks wie, was weiß ich, irgendwelche, ne, das Licht geht aus und dann hängen irgendwelche Glocken an irgendwelchen Seilen oder Fäden, die da durch die Gegend gezogen werden und nicht in echt zum Schweben gebracht werden durch einen vermeintlichen Geist oder so. Und fing dadurch dann wahrscheinlich an, ja, diese Sitzungen, diese Menschen, die solche Sitzungen abhalten, zu entlarven.
Mhm.
Weil, ja, ich kann dann schon so seine Wut, die er wahrscheinlich dann auch hatte, verstehen, ne? Wenn du zu jemandem hingehst, der sagt, hör mal, wir nehmen jetzt Kontakt zu deiner verstorbenen Mutter auf und dann funktioniert das nicht so, wie du dir das vorstellst und entdeckst noch die Methode, wie es gemacht wird. Ja, da fühlt man sich, glaube ich, dann mehr als auf den Schlips getreten, auch natürlich emotional. Und dann war das so seine Hauptaufgabe, das zu entlarven, zu Recht.
Zauberei ist ja im Ursprung tatsächlich was Mystisches und auch was Paranormales. Also da passieren Sachen, die man sich manchmal nicht erklären kann. Da schwebt was, was wieder die Natur ist, also entgegen aller Naturgesetze. Und seit ungefähr 150 Jahren wird weltweit in Forschungsinstituten, Universitäten etc. wirklich untersucht, gibt es eigentlich Magie? Ganz ernsthaft. Mit allen Möglichkeiten, die die Technik heute und seit 150 Jahren insgesamt zur Verfügung stellt. Das Ergebnis ist, nein. Es gibt keine paranormalen Dinge. Da kann ich noch so sehr an Geister glauben, es gibt es nicht. Zumindest nicht wissenschaftlich belegbar. Und in der Recherche im Vorfeld habe ich gelesen, dass Zauberer das natürlich wissen und dass gerade Zauberer überhaupt gar nicht an so ein spiritistisches Zeugs glauben. Wie sieht denn das bei dir aus?
Ich eigentlich auch nicht, weil als ja auch jemand, der die ganzen Tricks kennt, ja, auch eben von solchen spiritistischen Sitzungen oder aus der Mentalmagie, die halt auch oft den Leuten als echt verkauft wird, wo im schlimmsten Fall nachher auch noch irgendwelche, durch Hypnose oder welche Heilversprechen oder sowas gemacht werden, durch gewisse Praxen, die dann plötzlich von alten Zauberern eröffnet werden. Das finde ich dann schon sehr fragwürdig. Also so, und dann, was wollte ich jetzt sagen?
Ich weiß nicht genau, wir waren auf jeden Fall bei dieser ganzen mystischen Facette und ich dachte gerade an Themen wie Telepathie, Telekinese.
Ja, genau, so Dinge, die oft als echt verkauft werden, wenn du einfach dann weißt, welcher Trick dahinter steckt und dass ein Trick dahinter steckt, ist es sehr merkwürdig, wenn du dann irgendwo jemanden siehst, der das Ganze als echt verkaufen möchte.
Deine Kinder sind 7 und 9. Zaubern die?
Mein Jüngster, der ist voll der Showman. Mein Älterer ist der Fußballer bei uns. Ich hatte, bis er damit angefangen hat, nicht so wirklich Berührung damit.
Mit Fußball?
Ja, ich habe, bevor ich gezaubert habe, war ich ein schlechter linker Verteidiger bei uns im BVA Dorsten.
Immerhin.
Und habe dann aber auch dann schnell wieder damit aufgehört, weil das war...
Ist auch schlecht für die Finger.
Keine, ja.
Wenn man dann fällt, nein.
Ja, das war nicht so meine Kompetenz irgendwie.
Und aber dein kleiner Sohn, der hat Lust.
Der hat voll Lust, ja. Der will so der nächste Ronaldo werden. Ich hatte das ja früher dann auch mal, ne, dass ich immer
gesagt habe... Der will Fußballer werden.
Der im Moment mit 9 sagt er möchte Fußballer werden.
Und der 7-Jährige?
Der hat noch keinen konkreten Wunsch, aber wenn man ihn mal so spaßeshalber fragt, dann irgendwie irgendwas Komiker, Zauberer, da kommt dann schon sowas in der Form. Der ist da ja total begeistert von dieser ganzen Welt und auch wenn ich im Varieté gespielt habe und die Familie mal im Publikum war oder mit dabei war und auch die Jungs dann gewisse Künstler kennenlernen durften, das hat die schon, also vor allem den Kleinen, sehr gefesselt irgendwie. Und der erzählt ja heute noch von Shows, die vor ein paar Jahren stattfanden, im Detail, was der und der gemacht hat und spielt das nach. Da sehe ich mich auch irgendwie so ein bisschen wieder. Also ne, wie auch ich früher regelmäßig Wohnzimmershows, noch auch vorm Zaubern. Ich hatte immer schon irgend so ein, keine Ahnung, so ein Rampensaugen.
Du brauchtest die Bühne.
Mir. Irgendwas brauchte ich, ich glaube ja. Da war es früher noch die Mini-Playback-Show, wo ich Hasselhoff irgendwie gesungen habe mit meiner Lederjacke. Und und so gibt es halt auch von ihm da irgendwie
immer...
I've been looking for freedom, ganz genau. Oh. Ja. Mhm. Ich glaube, meine Eltern hatten auch auf meinen Wunsch hin damals so eine Bewerbung hingeschickt zu Mareike Amado.
Ja. Ja.
Ich wurde nie genommen. da war ich wohl nicht gut genug.
Die wussten nicht, welchen Fehler sie machen, dich nicht zu nehmen. Ist dein Sohn stolz oder sind deine Kinder stolz, wenn die den Papa auf der Bühne sehen?
Sie haben es nie jetzt klar geäußert, so Papa, wir sind stolz auf dich. Das hören sie dann öfter mal von mir. Jungs, ich bin stolz auf mich. Nein, das...
Das ist doch gut. Wegen des anderen, der es sagt.
Nee, ich meine eher, dass ich stolz auf meine Jungs bin.
Ja, das dachte natürlich. Ich mir, dass
ja, genau,
du darauf hinaus wolltest.
Ich denke manchmal zu viel parallel, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, ja, die, wie wir eingangs schon so ein bisschen sagten, das, vieles wird dann auch so zur Normalität. Mhm. Ne? Also die kennen das ja nicht anders. Ja, die sind damit aufgewachsen, dass der Papa einer ist, der auf die Bühne geht und da die Leute unterhält mit Zauberei. Und ich mache da auch zu Hause jetzt keinen großen, da mache ich kein großes Geheimnis draus. Ne? Also ne, mein Jüngster ist oft mit im Probenkeller und dann probiert er auch mal da gewisse Tricks einfach mal aus und kennt gewisse Geheimnisse einfach. Ne? Und da, ja, ist das so, gehört so dazu. Die wachsen damit auf. Ne? Das,
Ich habe dich ja auch auf der Bühne schon gesehen und muss sagen, du bist ja nicht nur jemand, der zaubert, der mit Manipulation die Leute fasziniert und man fragt sich, verdammte Axt, wie hat er das gemacht? Du bist auch wirklich witzig. Das heißt, der Comedy-Aspekt spielt eine große Rolle. Nimmt Comedy in der Zauberei zu oder ist das einfach ein Matthias Rauch-Ding?
Es gab eine Zeit, wo das zugenommen hat, also wo die Zauberer gesagt haben, ich mache jetzt mehr Comedy, dann brauche ich weniger Requisiten, muss nicht so viel mitschleppen. Und ich muss auch gestehen, gerade in der Moderatorenrolle hat es auch mich immer sehr begeistert oder auch ja, die Leute einfach mal eine gewisse Zeit nur mit dem Mikrofon in der Hand zu unterhalten. So, aber es ist jetzt nicht so zu einem großen weiteren Steckenpferd wie jetzt die Manipulationskunst geworden, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt mal so eine halbe Stunde Stand-up nur mit Mikro und so. Das ist immer so in Verbindung mit der Zauberei.
Aber könntest du
gewesen. Wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und da in der Form ein Programm schreiben würde, könnte ich das mit Sicherheit. Also ja, doch, das Talent hätte ich, glaube ich, da, das
wie,
zu machen.
Wie schön, dass du da so ein sehr selbstverständliches Selbstbewusstsein hast. Ich meine, nach den ganzen Preisen und nach 20 Jahren Berufserfahrung, 30 Jahren,
ja,
darf das sein? Muss das sogar sein? Ja. Es gibt, wenn wir schon beim Thema Comedy sind, es gibt ja auch, also die Grenze zwischen Comedy und Klamauk, die ist ja nun mal relativ fließend. Und es gibt so ein Magierpaar, die heißen Siegfried und Joy. Mhm. Ich bin ehrlich, ich finde es wirklich witzig, weil das ist halt wirklich trashig. Also die tauchen ja in diese Zauberwelt auf, sind entsprechend gekleidet und haben riesige Umhänge und haben dann auf einmal so einen riesigen Vorhang, den sie vor irgendwas halten. Und als Zuschauer, also ich kenne es halt nur von YouTube, als Zuschauer sieht man dann, dass da jemand hinterwegkriecht, dass da jemand was abbaut. Also man sieht halt immer alles, weil es ist halt wirklich pseudopeinlich. Mhm. Und genau das ist gerade so witzig. Ist das Magie?
Da du siehst, wie es geht, nicht, aber es ist sehr witzig.
Du kennst es auch.
Ich habe deren komplette Abendshow leider auch noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Würde ich aber gerne. Aber die Jungs haben definitiv ihre Zielgruppe in diesem Trash-Zauberbereich gefunden, die da voll drauf abfahren. Und ich finde das auch cool. Also auch deren Reichweite sehr beeindruckend mit, ich glaube, ein paar Millionen oder so. Obwohl sie eigentlich gerade im Social Media immer diesen gleichen Trick machen, ne? Irgendwie entweder, was weiß ich, ich lasse durch die Hände die Tür vom Einkaufscenter auffahren oder die Rolltreppe in Bewegung setzen oder halt hinterm Tuch da jemanden erscheinen oder verschwinden lassen. Und ja, irgendwie hat sich das immer getragen und war immer wieder lustig. Ich kann gar nicht beschreiben, warum das so ist, aber irgendwie hat es da sehr gut funktioniert, immer dasselbe zu zeigen. Und die Leute fanden es immer lustig und es gab entsprechende Reichweite und ja.
Hat Social Media eigentlich deine Kunst verändert?
Es ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen zu einer Sparte vielleicht mittlerweile geworden, Social Media Zauberei, so im Studio zu sitzen und für die Kamera zu zaubern. Aber für mich hat sich das jetzt nicht groß, also für mein Schaffen irgendwie verändert. Ich bin auch nicht so fit in diesen Bereichen, muss ich sagen. Also ich würde mich, glaube privat eher von den ganzen sozialen Medien distanzieren. Beruflich gesehen macht es aber schon, denke ich, Sinn, da diese Bühne zu nutzen. Es könnte aber auch zu einem zweiten Job irgendwie werden, wenn man das so ganz akribisch betreibt. Natürlich, absolut, ne? Ja. Ich habe jetzt nie irgendwie messen können, ob jetzt durch gewisse Postings Leute Tickets gekauft haben, ne? Also welchen Nutzen es dann tatsächlich hat. Aber ja, man sollte oder dieses Spiel schon mitspielen, um da einfach auch nicht so altbacken zu sein oder
Naja, es hat es ja, mehr oder weniger verändert.
Ja, also
Es spielt einfach offensichtlich für dich keine echte Rolle.
Nee, für mich spielt es keine echte Rolle. Nee, nicht so wirklich.
Was eine Rolle gespielt hat, war, du bist Künstler und du hast Corona erlebt. Mhm. Und das war für jeden Kunstschaffenden ein Einschnitt. Für dich auch und ich glaube auch ganz besonders. Corona hat was mit dir gemacht, unabhängig davon, dass man mitunter erkrankt ist und auf einmal weniger Auftritte hatte. Sondern das hat schon an der Substanz deines Jobs genagt.
Ja, von heute auf morgen gab es keine Auftritte mehr, ne? Also man war quasi erstmal wirklich arbeitslos. Und wobei ich muss dazu sagen, also es ging mir in den ganzen Jahren nie wirklich schlecht, ne? Also so dass jetzt so ein Auftrittsverbot von heute auf morgen hat jetzt keine großen, also anfänglich noch keine großen Einbußen irgendwie für uns dargestellt. Aber das heißt, erstmal habe ich mich tatsächlich gefreut, ist das falsche Wort, aber kurz so zurücklehnen können, zu sagen, ah, okay, ich muss jetzt nicht mehr on the road, so, weil das ist so ein Aspekt, den ich in dem Job nicht so gerne mag, dieses ständige Rumreisen, Rumfahren vor allem auch. Und dieses Thema hatte sich dadurch erstmal erledigt und ich dachte, oh, jetzt erstmal vielleicht eine Zeit lang die Füße hochlegen, habe ich vielleicht einfach mal gebraucht. Dann wurden es aber halt mehr als ein, zwei Monate. Und man musste sich was einfallen lassen, ja.
Was hast du dir einfallen lassen?
Ich habe eine Solo-Show in der Zeit entwickelt. Magie unter Auflagen hieß es. Weil sich dann irgendwann herausstellte, dass das abendfüllende Solo-Shows in gewisser Form möglich sind. Autokinos habe ich, wie ich finde, zum Glück nicht bespielt. Weil es, glaube ich, ein komisches Gefühl gewesen sein muss für alle Künstler, die da oben auf der Bühne stehen, vor sich, keine Ahnung, 50 Autos, kein Applaus, nur Lichthupen und so, das ist schon, ja, hörte sich immer absurd an irgendwie und in den Genuss bin ich nicht gekommen, konnte aber dann oftmals Open Air ja dann solo spielen, weil ich ein Programm entwickelt habe, wo ich quasi auf Abstand meine Sachen zeigen konnte, also auch nicht mehr aktiv Leute auf die Bühne geholt habe, sondern es gab eine Geschichte, wo ein paar Zuschauer aus dem Publikum Spielkarten ausgewählt haben, die wurden dann in einen Eimer geworfen, ich natürlich immer mit Handschuhen dann, ja, so, und alles safe und genau, habe vorher auch an ein paar Leute im Publikum die Handschuhe verteilt. Und wer dann so einen Handschuh hatte, der konnte dann da reingreifen in den Eimer, sich eine Karte nehmen, merken. Und damit ich noch weiter bis nach hinten ins Publikum kam, habe ich dann so eine Teleskopstange mir genommen, den Eimer da vorne dran gehangen und bin da wirklich so 3 Meter, 4 Meter weit damit ins Publikum gegangen, wo dann auch aus den hintersten Reihen Leute einfach mitmachen konnten. Genau, und das war einer der wenigen Mentaltricks, die ich mal in der Show hatte, wo dann Leute Karten sich einfach freigenommen haben und ich wusste dann, welches waren. Und ja, so ungefähr liefen dann die Sachen ab. Die Zuschauer auch immer auf Abstand, ne? Da waren dann auch nicht irgendwie mal, keine Ahnung, 100 Leute da, sondern 20 oder 40, ne? Immer mit Meter Abstand dazwischen. Und aber es war möglich zu spielen. So, und ich habe auch viele Musikdarbietungen dann gezeigt, viele noch weitere Manipulationsgeschichten einfach gemacht, wo ja ich einfach aktive Interaktion reduziert habe.
Hatte ich die Zeit, also es gab Künstler, die haben in der Zeit eine echte Identitätskrise gehabt, weil natürlich die Basis ihres Schaffens auf einmal aufgelöst war. Hast du das auch so erlebt? War das für dich was Existenzielles oder war es, wie du gesagt hast, die ersten 2-3 Monate eher wie Urlaub?
Es war in der Tat erstmal wie Urlaub wahrscheinlich auch so durch die familiären Umstände, die einfach für mich auch noch neu waren, ne? Die Kinder waren noch kleiner. Man hat viel um die Ohren, weißt du, so dachte ich, oh, jetzt kann ich vielleicht mal einen Gang runterschalten, so. Aber es hat jetzt nicht an meinem künstlerischen Ego gekratzt, so dass ich sage, jetzt ist mir die Existenz genommen, also weil ich konnte ja gegenwirken durch ne, das Programm zum Beispiel. Eine Online-Show habe ich auch eine Zeit lang gemacht, in meinem Probenkellerraum quasi mir da ein Studio, ähnlich, wenn ich mich so umschaue, das sehen jetzt die Zuschauer und Zuhörer nicht, aber ähnlich wie hier mit Licht und Kamera und allem und was da so zugehörte, mir ein Studio gebaut und da dann ja doch auch einige Auftritte für Firmen auch, die dann da so online ihre
wie schön
Veranstaltungen abhielten, gespielt. Das ging dann, ja.
Das heißt, du hast dich mit Technik ausgestattet und hast dann entsprechend dann doch die Kanäle bespielt, wo du eigentlich eher einen großen Bogen drum machst.
Ja.
Sascha Krammel ist ein ganz bekannter Bauchredner, der, glaube ich, auch ursprünglich Magier ist.
Der kommt aus der Zauberei, ja,
genau. Und ihr beiden kennt euch ganz gut und er hat dich mal angesprochen, weil er irgendwie, apropos Technik, was über Technik zu irgendeinem bestimmten Trick wissen wollte. Wie seid ihr zusammengekommen? Welchen Kontakt habt ihr?
Also wir kennen uns auch schon lange durch die ganzen Zauberkongresse halt damals. Er hatte mit 2 Kollegen eine wunderbare Comedy-Zaubertruppe, die Zauderer nannten sie sich, mit Martin Sieb und Timothy Trust zusammen. Und die waren auch beim Prio Venta Magica mit dabei. Und den habe ich auch so ein bisschen den Preis abgeluchst. Also ne, sie haben dann Silber gewonnen. sind aber später bei der WM dann weitaus erfolgreicher gewesen.
Okay.
Und sind, glaube ich, auch Weltmeister in der Comedy geworden. Jedenfalls, genau, war er Teil dieser Zaubertruppe. Und und dann ist man halt Kollege, man kennt sich irgendwie. Und er, wo er aber schon auch dann durch Fernsehen und so relativ erfolgreich war, schrieb mich irgendwann an und sagte, du, ich habe da eine Frage zu einer manipulativen Technik, weil er da, es ist auch schon eine Weile jetzt her, muss ich sagen, irgendwas von einem Brief, den Josie, diese Schildkröte, dann irgendwie vorgelesen hatte, irgendwas verschwinden lassen, was sich so in Konfetti auflösen sollte. Und da war ich wohl für ihn eine Anlaufstelle, zu sagen, hör mal, der Manipulationsmeister Rauch, den frage ich mal.
Und du konntest ihm helfen?
Da konnte ich ihm dann helfen, ja.
Hast du den Trick danach mal gesehen, bei ihm?
Er hat mir mal ein Video geschickt tatsächlich davon, ja.
Hat er es gut gemacht?
Ja, hat er.
Das muss ja nicht so sein. Wie offen ist eigentlich so eine Zauber-Community untereinander? Also ich könnte mir vorstellen, es gibt so Branchen, da ist es eher so ein bisschen Ellenbogen und Rumgezicke und der hat mehr als der kann mehr als der, dem sage ich nichts, der ist doof. Oder ist man tatsächlich ganz gut miteinander? Kann man das überhaupt über einen Kamm scheren?
Nee, glaube nicht. Also bisher habe ich da gute Erfahrungen gemacht. Also vor allem auch durch den Jugendworkshop, der vom Magischen Zirkel organisiert wird jedes Jahr, wo Jugendliche, frag mich nicht, wann man, ich glaube auch so ab 11, 12 bis Open End kann man da dann teilnehmen. Das ist schon ein sehr großes Miteinander, wo namhafte Dozenten dann ne, den Jungs und Mädels da was beibringen und die einfach weiter zum Erfolg führen. Und da gibt es dann große Gruppentreffen, wo sich einfach alle helfen, große Brainstormings abgehalten werden. Also da habe ich bisher nicht so viel gegeneinander erfahren. Also weil ich hatte früher auch in der Zeit, wo ich mit 12, 13 meine Anfänge hatte, auch da sehr häufig mit dabei war und viel lernen durfte und später auch im Alter beibringen konnte und da auch selber Workshops gehalten habe. Und ja, das war immer ein sehr schönes, produktives Miteinander.
Du hast Workshops gehalten. Hast du auch schon mal Tricks selbst entwickelt?
Ja, und lustigerweise durch Zufall. Ich wollte eine Produktionsnummer, sagt man, so eine, wir Zauberer sagen, eine Auspacknummer. Also sprich, in einem Karton, der leer ist, erscheinen Dinge. In dem Fall hab da irgendwie in meinem Keller rumgebastelt. Das war auch schon irgendwie 10, 15 Jahre her. Und hab, keine Ahnung, durch das Wissen, was ich schon hatte, mir da irgendwas zusammengebastelt. Und irgendwann merkte ich, oh wow, das funktioniert jetzt. So, das ist cool irgendwie, weil das Prinzip einfach ein anderes war. Und zwar dadurch entstand so ein beiläufiges Leerzeigen dieser Kiste, in dem sie so halb auseinanderfällt. Das Thema des Ganzen ist irgendwie, dass ich mir als Zauberer immer so die Frage gestellt habe, was Frauen wollen, weil ich in der Jugend immer schon die Damen, die Mädels in der Schule beeindrucken wollte mit Zaubertricks, was nicht so ganz funktioniert hat.
War es so?
Und ja, das war so. Man war da nicht so der da noch nicht so der große Held. Wow, der kann zaubern. Hey, ja. Ich war aber auch dann nie so der wie soll ich sagen?
Frauenbezauberer
und
okay, ich habe dich unterbrochen,
Draufgänger-Typ. Und jedenfalls bin ich irgendwie mal über so ein Hörbuch gestolpert, 101 Dinge, die man tun kann, um eine Frau glücklich zu machen. Mhm. So, von Trixi von Bülow. Und dann erzählt sie wirklich 100 Dinge, keine Ahnung, nimm ihre Hand oder bring ihr Blumen mit und solche Sachen. Und das, sich das so anzuhören, hatte in sich irgendwie so eine Komik, so eine ungewollte Komik, wo ich dachte, das muss ich irgendwie da gewisse Dinge rausfiltern und zusammenfügen für so eine Nummer, wo dann die Sachen in diesem Karton erscheinen. Ja, das heißt, ich sage den Leuten, ich habe das Geheimnis gefunden in der Kiste, so, und dann wird die so ein bisschen ironisch, erotisch ausgepackt und dann kommt halt ganz viel wie sagt man, Polsterfolie und Zeitungen und riesig verpackt und am Ende ist nur diese eine CD halt da drin und im Auspacken fällt diese Kiste halt halb auseinander und wird dadurch den Leuten als leer präsentiert. Und dann wird diese CD quasi eingelegt und zu dem, was die nette Dame dann erzählt, erscheinen plötzlich all diese Dinge, geh mit ihr Schuhe kaufen, nimm ihre Hand, dann erscheint eine Hand da drin, die sich ekelhaft bewegt und erst die Hand und dann das Herz, sagt sie dann noch, und dann kommt noch ein blutiges Herz daraus. Und immer wieder kommt dieses, bring ihr Blumen mit, was auch dann mal Thema meiner Abendshow geworden ist, die auch dann heißt, bring ihr Blumen mit. Und genau, und dieses Trickprinzip ist dann, um jetzt mal wieder darauf zurückzukommen, irgendwie durch Zufall in der Bastelei, die mir eigentlich nicht so liegt, entstanden. Ich kann das jetzt schwer erklären, weil
Ich würde es wahnsinnig gerne sehen.
Ja,
die jetzt mal mitbringen können, die Kiste.
Mann.
Wir müssen jetzt die Show ansehen. Gibt es diesen Trick mit der Kiste noch?
Ja, gibt's noch. Ist in der aktuellen Show noch mit drin. Genau.
Kann man Tricks eigentlich schützen lassen, patentieren lassen? Gehört einem ein Trick?
Das Problem bei so einem Patent ist ja immer, dass du das Geheimnis dann offenlegen musst.
Aber doch nur dem Patentamt, oder?
Ja, aber du kannst es, glaube ich, auch öffentlich einsehen.
Hm. Mit anderen Worten?
Meine Recherche war da noch nie so groß, aber aber da sind, glaube ich, gewisse Dinge auch von Herrn Copperfield drin, der sich da, glaube ich, vieles immer gerne hat sichern lassen und so die Exklusivrechte auch immer gerne dann gekauft hat an gewissen Dingen, um immer dann auch der Erste zu sein und auch lange Jahre das als Einziger zeigen zu können. Und Dinge, die er selber entworfen hat und so, die hat er sich da auch mit Sicherheit weltweit auf, keine Ahnung, Lebenszeit patentieren lassen. Aber da bin ich nicht so sehr im Thema. Aber ich hörte mal, dass das Problem daran ist, dass man die Geheimnisse dann offenlegen muss.
Okay. Wir haben vorhin einmal ganz kurz Hans Klock angesprochen und die Ehrlich Brothers. Und letztlich auch Copperfield mit ihren unglaublichen Frisuren. Also es ist ja wirklich wallendes leicht lockiges, zauberhaftes Haar. Und da habe ich im Vorfeld schon gedacht, Junge, Junge, die sehen irgendwie auch alle gleich aus. Und habe so überlegt, was soll das? Und habe nachgelesen und da stand irgendwann, diese Frisuren sind keine Mode, sondern Bühnenwerkzeuge, Markenlogos und Ablenkungsmaschine im einem. Wallendes Haar, weil wohl der Blick des Zuschauers, wenn dann die Haare, ich habe sie ja nicht, aber wallende lange Haare von Copperfield und Co. dann den Blick entsprechend ablenken. Da kann man in der Zeit schön hier nochmal...
Ist das so? Das war mir bisher nicht so bekannt.
Ich weiß nicht. Offensichtlich verfügst du über mehr Fähigkeiten, denn deine Haare sind jetzt nicht wallend, nicht lang und nicht schlotternd im Wind.
Ich kriege auch schon keine Stellen.
Tatsächlich?
Tatsächlich, ja. Da muss man sich irgendwann entscheiden.
War das Thema Bühnenfrisur jemals eins?
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht eine gewisse Eitelkeit in mir trage. Das ist, glaube ich, jedem Bühnenkünstler irgendwie so gegeben, weil du ja schon, ne, vor Leute trittst und dir da irgendwie ein bisschen Gedanken drüber machst, wie du da erscheinst. Und aber meine Art von Zauberei hat das nie so hergegeben, dass ich jetzt sagen muss, ich brauche da eine abgefahrene Frisur. Eher wenn, dann in einer Parodie wahrscheinlich. Würde ich irgendwas im Zauberbereich dann parodieren. Eine Illusion, wo ich, was weiß ich, den großen Illusionisten gebe, was mir einfach so von meiner Bühnenpersönlichkeit nicht so, es müsste, glaube ich, immer dann komödiantisch dargeboten sein bei mir. Und da könnte so eine Frisur vielleicht gut passen.
Aber vielleicht.
Aus Überzeugung nicht. Nee.
Ich muss dir was erzählen. Ich habe im Vorfeld ChatGPT gefragt. Nach dieser Form der Bühnenfrisur, die so super exaltiert ist und halt entsprechend auch aus dem Gartar-Studio kommt. Und dem Vergleich zu dir. Und ChatGPT sagte, Rauch muss nicht mystisch sein, so wie diese Frisuren einem vorgaukeln. Er muss vertrauenswürdig sein.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was du vorhin schon gesagt hast. Von daher mag die KI an der Stelle vielleicht ein bisschen fantastisch formulieren, aber offensichtlich hat sie recht gehabt. Also du brauchst nicht das wallende Haar, weil du die Tricks mit den Händen machst. Die Leute müssen nicht auf die Haare achten.
Klingt gut.
Klingt ganz gut, oder?
Ja.
Ich habe dich das vorhin schon gefragt, aber wann hast du das letzte Mal über einen Trick gestaunt?
Das letzte Mal über einen Trick gestaunt? Oh. Leider in meinen Anfängen, also weil mir da die Zauberei noch nicht so geläufig war, wie es jetzt der Fall einfach ist. Und ich erinnere mich da noch an eine Videoaufzeichnung einer TV-Show. Ich weiß gar nicht, wie das früher alles hieß. Die Magier sind unter uns, gab es da. Oder der magische Salon irgendwie. Und da war Eckhard Böttcher zu sehen. Ein Zauberer, der da im Fernsehen aufgetreten ist. Und hat dieses klassische Kunststück der verkettenden Ringe gezeigt. Mhm. Und da erinnere ich mich wie heute dran, dass wo das passierte und ich das im Fernsehen sah, für mich unfassbar magisch war, wie sich diese Metallringe ineinander verschmelzen können. Das war mir ein absolutes Rätsel und das war so ein richtiger magischer Moment, den ich mir immer wieder dann vor Augen führen muss, um auch selber zu wissen, was tue ich da eigentlich? Nicht den Leuten an, aber im besten Fall für die Leute. Weil das ist schon auch so ein Ding, was wir als, oder ich zumindest als Zauberer selber, der zum Glück auch das Privileg hat, viele Shows einfach zu spielen, vergisst, was da wirklich auch für den Zuschauer, der sieht, hintersteckt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel den fliegenden Tisch auf der Bühne zeige und einen Zuschauer nach vorne hole, gerne auch ein Kind, und wir lassen diesen Tisch gemeinsam fliegen, zu GOP-Varieté-Zeiten, ja, oh, hier Doppelshow, Samstagabend, wir haben schon, keine Ahnung, 6-7 Shows gespielt die Woche, ist das halt so, okay, und nochmal, das kann schon mal zur Routine werden, manchmal auch zur negativen Routine, indem du einfach nicht mehr bewusst bist, was da in den Leuten vor sich gehen kann, die dann dieses Wunder da gerade miterleben, und ja, sich das immer wieder vor Augen zu führen, ist schon schön, um auch immer wieder zu begreifen, ja, wie sinnstiftend dann auch diese Arbeit sein kann.
Mhm. Sinnstiftend, das glaube ich auch.
Ja, ja.
Wenn du Mails schreibst, dann gibt es unter jeder Mail eine Schlussfloskel. Wie lautet die bei dir?
Liebe Grüße. Also da ich mit einem Management seit über 18 Jahren jetzt zusammenarbeite, gibt es da jetzt keine großen beruflichen Dinge, also irgendwelche, ich schreibe in der Regel privater Natur
E-Mails. Okay, ich habe schon mit mehreren Zauberern gemailt und unter jeder Mail stand immer
mit zauberhaften Grüßen.
Vielen Dank, genau okay. Das wollte ich hören.
Okay, ja.
Das schreibst du aber nicht. Dank ans Management übrigens.
Tatsächlich nicht, ne.
Mit zauberhaften Grüßen. Du hast ganz am Anfang in der Entweder-Oder-Fragerunde auf die Frage Kaninchen aus dem Hut oder Hund an der Leine gesagt, der Hund an der Leine. Du hast seit wenigen Monaten einen kleinen Labradoodle, so eine Mischung aus Labrador.
So ein Mini-Golden-Doodle heißt es.
Ja, genau. Golden-Doodle, ja, so eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel. Und das ist jetzt dann, das steht doch vor dem Kaninchen, das man aus dem Hut zaubert.
Ja, ich glaube auch das Kaninchen, was mit der Leine ausgeführt werden würde,
ach, das
wenn es
toll,
nicht frei hoppeln soll, wäre glücklicher als in einem engen Zylinder, um dem Zauberer einen Gefallen zu tun. Also ja, nee, Tierzauberei war noch nie so mein Favorite, einfach weil, ja, soweit ich das beurteilen kann, gibt es da keine Vorgehensweise, die dem Tier nicht irgendwie entweder schadet oder suspekt vorkommt.
Von daher lassen
wir es. Was es da tun muss. Also dann lieber jetzt mit unserem Hund an der Leine und selber mal wieder aktiv werden. Du sagtest, Schwarz trägt auf und wir haben beide heute eine Wampe. Ich sitze aber schon so ein bisschen bedeckt hier.
Mir ist es mittlerweile.
Dir ist es egal, wie ich sehe.
Ja, mir ist es relativ, was soll ich machen? Also es ist halt, ach, es trägt nur auf, es ist einfach viel Textil. Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ich würde jetzt am Ende nicht von zauberhaften Grüßen sprechen, aber es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Show.
Ja, mir auch immer. Mein erster Podcast in der Form hier. Ich bin dankbar und ja, war schön. Danke dir.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an. Mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.